Hi guys, it's Football Monday and today I have really something special.
Mit Cedric Pick
und Markus Babbel.
Markus, hallo.
Lieber Cedric, ich grüße dich.
Du, wir haben Ende Juli und es ist nach wie vor die Ruhe vor dem Sturm. Im August geht die Liga los, beziehungsweise der Profifußball in Deutschland ja schon am Wochenende mit der dritten Liga und dann geht's weiter mit der zweiten und dann kommt die DFB-Pokalrunde, die erste, und dann die Bundesliga. In England geht die Premier League auch erst Mitte August los. Das heißt, wir sind noch so zwei, drei Wochen vor dem ganz großen Knall auf europäischer Fußballbühne, bevor wir wieder so richtig sprechen können über die Top-Teams, über die englischen Top-Teams vor allem auch. Das ist ja unser Beritt, dass wir da über Liverpool, über Arsenal, über Chelsea und die ganzen anderen tollen Teams sprechen können. Darauf freuen wir uns, aber das ist eben noch so ein bisschen hin. Es passiert gerade nicht viel, auch nicht auf dem Transfermarkt. Das ist noch so ein Hängen und Würgen. Ab und zu rutscht da mal was durch, dass hier und da mal ein Transfer gelungen ist. Jetzt die neueste Nummer ist Viktor Gyökeres von Sporting Lissabon zu Arsenal London. Ein gelungener Transfer, wie ich finde. Ich glaube, an dem werden wir auch viel Freude haben. Also wenn man sich da mal die Zahlen durchliest, 27 Jahre jung, der Schwede, 1,89 groß, hat zuletzt in Portugal bei Sporting 2 Jahre gespielt und in 83 Spielen 79 Tore geschossen. Das ist fast eine Einserquote. Völliger Wahnsinn. Aber gut, also den haben sie jetzt verpflichten können, nachdem es da ja auch so ein bisschen Hicker gab. Und dann haben sie den jetzt und glaube ich, der wird auch einschlagen.
Cedric, ich tue mich schwer mit dem Spieler. Ich mag es nicht, wenn man sich wegstreikt. Das hat für mich keine Klasse. Das hat keinen Respekt dem Verein gegenüber, dem du es zu verdanken hast, dass du jetzt eben mit so großen Clubs in Verbindung gebracht wird, dass ein großer Club wie Arsenal versucht, dich zu bekommen. Dass der Wunsch da ist, das kann ich alles nachvollziehen. Und ich würde wahrscheinlich jeden Tag beim Präsidenten drinnen stehen und ihm meinen Wechselwunsch einfach nahelegen und immer wieder beknien, dass er mich doch gehen lässt. Aber dann nicht mehr ins Training zu kommen und das Ganze zu verweigern, also ganz ehrlich, Cedric, da habe ich Riesenmühe und da hat er in meinen Augen total verloren, weil ich mag das nicht, ja, weil du bist, Sporting war gut genug für dich, da deine Karriere jetzt nochmal richtig die Decke hochgehen zu lassen, tolle Mitspieler um dich herum. Hast natürlich mit deiner Leistung dazu beigetragen, dass du erfolgreich warst, aber das macht man nicht. Das ist unanständig. Und das zeigt mir, dass der Junge überhaupt keinen Respekt vor diesem Verein hatte. Und du erpresst ja mehr oder weniger Sporting. Und die Quintessenz ist, du musst ihn ja verkaufen. Weil alles andere geht ja gar nicht. Also wie willst du als Fan den noch ernst nehmen? Das ging ja gar nicht mehr. Also wenn ich im Stadion wäre, würde ich nur ausbuhen, wenn ich Sporting-Fan wäre und so ein Spieler mit solchen Methoden versucht, dort wegzukommen, den Verein zu erpressen und dann sich wieder hinstellen und das Wappen küsst, da kriege ich einen Brechreiz. Deswegen, nochmal klar, für Arsenal, toller Spieler. Natürlich, wie du ja richtig erwähnt hast, eine tolle Quote. Das ist ein richtiger Torjäger, ja, eine richtige Sturmspitze, Zentrumspieler. Aber die Art und Weise, wie das vonstatten gegangen ist, da habe ich ganz große Mühe.
Ja, verstehe ich total, Markus, aber ich denke mir immer, gut, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich. Inwiefern ist der in seinem Alter 27 sein Leben lang immer nur Fußball gespielt, da auch noch irgendwie beeinflusst und steuerbar von außen? Also wer hat ihm da alles reingegeben?
Das macht trotzdem nicht besser, Cedric. Das ist klar, nee, da ist der Berater dahinter, da ist der Knopf, ja, wo sagt, ey, mach mal ein bisschen. Das verstehe ich, ja. Aber ey, das hat schon was mit deiner Persönlichkeit zu tun, mit deinem Charakter zu tun. Und das zeigt mir ganz klar, der Junge hat keinen Charakter, sorry.
Ja gut, ich meine, 27 ist jetzt auch nicht 17, hast du auch recht. Ne, sonst wäre es vielleicht nochmal eine andere Nummer. Okay, gut. Ein bisschen unschön, weil die Karriere da war, wie gesagt, eine ganz, ganz großartige, auch in der Champions League, 8 Spiele, 6 Tore. Das ist alles echt stark. Die letzte Saison, 33 Spiele, 39 Tore, das sind jetzt viele Zahlen, ich weiß, aber das untermauert mal so ein bisschen, was der so kann. Und wer den jetzt nicht so richtig auf dem Schirm hatte, weiß spätestens jetzt anhand der Zahlen, die portugiesische Liga ist ja auch keine von wenig Wert. Also da weiß man spätestens jetzt, der kann richtig gut Fußball spielen. Der hat ja auch mal in Deutschland gespielt beim FC St. Pauli, 2. Bundesliga. Da war er noch nicht so treffsicher, 26 Spiele, 7 Tore. Das war allerdings vor 5 respektive 6 Jahren in der Saison 2019-2020, ein Jahr zweite Bundesliga beim FC St. Pauli. Und dann hat er sich eben entwickelt. Von Pauli ging es nach Brighton, dann nach Swansea, dann nach Coventry und jetzt eben zuletzt in Lissabon 2 Jahre und jetzt zurück im englischen Fußball beim FC Arsenal. Natürlich auch Stürmer der schwedischen Nationalmannschaft und wo ich jetzt gerade bei den Zahlen bin, auch da mal ganz kurz für die Schweden in 26 Spielen 15 Mal getroffen. So, also tolle Anlagen hat er, beziehungsweise eine tolle Qualität als Stürmer, aber eben sein Verhalten, das halten wir so fest, im Zuge des Abgangs fragwürdig und unglücklich, vor allem auch nach außen hin, sieht sowas natürlich nie galant und gut aus. Wenn er dann mal irgendwann weiter wechselt, also dann, man weiß ja auch dann, was man für einen Charakter bekommt. Ne? Das spielt immer noch mal so ein bisschen mit rein. Aber gut, sein momentaner Erfolg, den er da hat, sein Lauf, der macht es natürlich dann wett und dann guckt man über solche Dinge auch mal hinweg, weil ansonsten würde ich mir schon auch immer denken, als Kaderplaner, dass du neben der sportlichen Qualität auch immer schauen musst, dass du dir Charakterspieler in die Mannschaft holst, weil gerade wenn es dann gegen starke Gegner geht und das Kollektiv ist gefragt, dann ist immer wichtig, dass du Jungs hast, die auf die du dich verlassen kannst. Und sowas spielt natürlich eher nicht auf diese Karte ein. Wie gesagt, er hat momentan einen Lauf und deswegen wird es beim FC Arsenal allen egal sein, wie er da jetzt den Wechsel über die Bühne bekommen hat. Gut, ja, Markus, so können wir stehen lassen, ne?
Ja. Bin bei dir.
Gut. Ansonsten ist halt nicht viel, das muss man mal ganz klar sagen. Also Diaz zum FC Bayern, das wäre vielleicht noch eine Notiz wert. Das hatten wir aber in der letzten Folge auch schon kurz angerissen. Die Bayern haben nochmal ordentlich draufgepackt, haben richtig Geld ausgepackt und haben jetzt einen Stürmer bekommen, an dem sie viel Spaß haben. Das hast du ja auch schon gesagt. Super Typ. Und wenn der so weitermacht, wie er momentan spielt, wenn er da auch in Deutschland, in der Bundesliga beim FC Bayern so weiterspielt, dann werden die Münchner oder die Bundesliga, der deutsche Fußball, viel Freude dran haben. Wir in England haben ihn dann nicht mehr. Wir können dann, wenn wir über die Premier League sprechen, nicht mehr über ihn sprechen. Aber sei es drum, der FC Bayern musste auch entsprechend draufpacken, denn mittlerweile weiß ja jeder in Fußball-Europa oder auf der Fußballwelt, was der FC Bayern bereit ist zu zahlen, wenn sie einen Spieler unbedingt haben wollen. Also ich glaube, diese Posse um Florian Wirtz, das spielt jetzt in Sachen Transfers den Bayern nicht unbedingt in die Karten.
Ja, und nochmal, du holst einen Spieler aus der Premier League, das ist die teuerste Liga auf der Welt. Du hast einen Spieler, der im Top-Alter ist, der Stammspieler beim FC Liverpool war. Und der FC Liverpool hat nicht die Not, ihn verkaufen zu müssen. Ja, und dann ist der Preis natürlich dementsprechend. Ja. Das ist ja heute einfach der Wahnsinn, was da für Summen da im Umlauf sind. Und mir war klar, also da bewegst du dich halt zwischen Ende 60, 80 Millionen, 85, da bist du halt einfach für so einen Spieler dabei. Und und du wirst halt nicht mehr viel Gewinn mit ihm machen. Ja. Das ist kein Spieler, den du besser machst und dann vielleicht nochmal teurer verkaufst, sondern das ist ein Spieler, der dich einfach sportlich jetzt weiterbringen muss. Ja. Und die Qualität hat er. Wenn er sich schnell adaptiert an die Liga, wenn er sich schnell wohlfühlt, dann ist das ein herausragend guter Spieler. Aber man muss halt auch aufpassen, weil damals mit Sadio Mané dachten wir auch alle, hey, wir kriegen da eine Vollrakete bei Bayern. Und der tat sich unglaublich schwer, auf Touren zu kommen. Und das war dann doch im Nachhinein würde ich sagen, ein teures Missverständnis. Und das hoffen wir mal bei Luis Diaz jetzt eben nicht, dass das so läuft, sondern dass er eben das zeigen kann, was er kann, weil der Junge macht ja Spaß. Also da werden wir viel Freude haben in der Bundesliga. Und da kann sich dann auch der FC Bayern auf die Schulter klopfen, wenn sie so einen Spieler bekommen.
Absolut. So, die ersten 10 Minuten knapp haben wir so ein bisschen über aktuelle Transfers gesprochen. Viel spannender wird's nicht. Da müssen wir einfach mal die nächsten Tage und Wochen abwarten, was da noch so passiert. Das wird sicherlich noch eine heiße Kiste, gerade hinten raus, kurz vor Transferfenster Schluss, beziehungsweise kurz bevor das Fenster zugeht. Aber jetzt ist da eben auch noch so ein bisschen Ruhe drin im Markt. So, und deswegen haben wir uns überlegt, so eine Folge sollte ja schon auch mindestens eine halbe Stunde gehen. Das ist ja unser Versprechen. Manchmal machen wir so ein bisschen mehr, aber meist nur an aktuellen Spieltagen. Momentan sind wir da ja weit von entfernt und deswegen machen wir jetzt hier nochmal 20 Minuten so einen Rückblick, weil wir uns das erlauben können, weil wir Ende Juli haben, weil die Liga erst im August beginnt, weil gerade nicht viel passiert. Deswegen können wir einfach jetzt nochmal so ein bisschen zurückgucken in die Vergangenheit. Und ich habe dich ja, Markus, vor der Folge gefragt, ob das in Ordnung ist, dass wir jetzt mal hier drüber sprechen, weil ich mich gerne mal erinnere, zurück an die Fußball-Europameisterschaft 1996. Das hat den einfachen Grund, immer im Sommer, wenn man auch mal so ein bisschen Zeit hat, wenn zum Beispiel jetzt auch die Tochter Ferien hat, dann denke ich auch gerne mal an meine Schulferien von früher zurück und dann erinnere ich mich besonders an eben diesen Sommer. Ich glaube, da war ich mit meinen Eltern in Schweden, oder nein, ich glaube nicht, ich weiß, dass das so war. Da war ich 9 Jahre alt und da habe ich viel über das Radio, über Deutschlandfunk etc. mitbekommen, wie die deutsche Fußballnationalmannschaft in England Europameister wurde. Das heißt, das ist das erste Turnier, was ich so richtig bewusst mitbekommen habe. 94 nur irgendwie ganz am Rande, da war ich glaube ich noch einen Ticken zu jung, aber 96 mit 9 Jahren, da habe ich ganz gespannt vom Radio mitverfolgt, wie Deutschland da sich vorgekämpft hat und am Ende tatsächlich den Titel gewonnen hat. Also total prägend für mich und meine fußballerische Kindheit sozusagen. Und deswegen ist ja ganz toll, du hast ja damals auf dem Rasen gestanden, dass wir jetzt auch mal darüber sprechen können, beziehungsweise dass du sagst, ach ja klar, den Rückblick, den machen wir gerne. Und deswegen frage ich dich, welche Erinnerung hast du, jetzt mal generell gefragt, an die EM, die ja nächstes Jahr 30-jähriges Jubiläum feiert?
Ach, natürlich großartige Erinnerungen. Zum einen, weil es in dem Land stattgefunden hat, das ich einfach unglaublich faszinierend finde. Und wenn ich nur allein an die Stadien denke, wir haben ja in Manchester gespielt, Theater of Dreams, und das war ja in Deutschland ja nicht so üblich, dass also reines Fußballstadion da eben auch da ist. Und das war großartig.
Hörst du mich
und
noch?
Wir hatten eine tolle Truppe, wir hatten wirklich einen mega Spirit und das konntest du relativ schnell erkennen. Berti Vogts hatte einen Schachzug getätigt, hatte Lothar Matthäus zu Hause gelassen und du hast richtig gemerkt, dadurch sind viele Spieler, ja, die sind dann auch über sich ein Stück weit hinausgewachsen, ja, sie waren frei, sie waren Leader, ja, wir hatten nicht nur einen Leader, sondern wir hatten gefühlt 4, 5 Anführer, ja, und aber auch die untereinander verstanden sich, ja, und das, wie gesagt, der Spirit war sensationell und für mich war klar, das Ding, das gewinnen wir. Ja, also ich war da vielleicht noch ein bisschen zu jung auch und ein bisschen zu naiv, aber ich habe die Truppe gesehen und dachte, naja, also ich sehe jetzt da nicht eine Nation, die jetzt so viel besser aufgestellt ist wie wir. Und das Paradoxe an der ganzen Geschichte ist, dass wir innerhalb Deutschlands, also medial war ja so, ja, wenn sie die Vorrunde überstehen, dann ist alles bezahlt. Ja, also da war keinerlei Glaube da, es war keinerlei Hoffnung da. Klar, die 94er WM war natürlich ein Desaster, aber das hat ja auch andere Umstände. Jetzt hatten wir wirklich eine richtig coole Spieler dabei. Und hallo, da waren Weltklasse-Spieler in unserer Mannschaft. Ja, das geht mir so ein bisschen oder ist damals so ein bisschen untergegangen. Ja, da fängst du an mit Matthias Sammer als Libero. Das waren Weltklasse-Spieler. Ja, du hast Jürgen Klinsmann vorne drinnen gehabt, einen Stürmer, der war Weltklasse. Du hast einen Jürgen Kohler, den ich ja dann ersetzen musste, aber das war ein Weltklasse-Innenverteidiger. Du hast Andi Möller, Icke Hessler, Mehmet Scholl, das waren Weltklasse-Spieler. Christian Ziege auf der linken Seite, Stefan Reuter auf der rechten Seite, das waren Top-Spieler. Und Berti Fuchs hat es eben geschafft, da auch einen Spirit dann auch hineinzugeben, es auch dann laufen zu lassen, ja, weil wir hatten eine sehr, sehr gute interne Regelung. Also wir haben auch, der Trainer musste zum Teil gar nichts machen, das haben wir dann intern geregelt, dass wenn irgendwas nicht gepasst hat, dass wir das dann eben geklärt haben innerhalb der Truppe. Und das sind ja immer die besten Voraussetzungen. Ja. Wenn eine Mannschaft dann auch intern so intakt ist, dann kommt das Quäntchen Glück dazu, das du auch bei so einem Turnier brauchst. Ob es jetzt England war, ja, die waren ja in dem Halbfinale, das waren ja, muss man ehrlich sein, die waren ja einen Tick besser wie wir. Ja. Die waren haben auch die größeren Chancen gehabt, nur sie haben halt das Tor nicht gemacht und wir konnten uns dann im Elfmeterschießen durchsetzen. Aber das war ein brutal enges Spiel. Also du brauchst auch das Quäntchen Glück. Kroatien, ja, das war ja eine Metzgerei auf dem Platz. Das war ja wirklich eine brutale Schlacht. Aber wir haben uns den Schneid nicht abkaufen lassen. Wir haben dagegen gehalten und haben sie schlussendlich mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Ja. Und das sind einfach dann so schöne Erinnerungen, so im Nachhinein. Nein, Weil letztens habe ich mal wieder ein paar Ausschnitte gesehen von den Kroatien-Spielen. Also das, wenn du heute spielen würdest, ich glaube, da wären noch 5 Spieler auf dem Platz gewesen. Ja. Da war ja eine rote Karte nach der anderen. Da ist getreten worden vom Allerfeinsten. Aber wir haben dagegen gehalten. Wir haben uns nicht unterkriegen lassen und konnten das dann eben auch ziehen. Und das ist dann schon auch cool, dass du zum einen haben wir fußballerisch richtig gut auf dem Platz gespielt. Aber wir konnten dann eben auch solche Spiele, wo es halt auch auf brutale Mentalität geht, das konnten wir auch spielen. Also wir haben eine große Bandbreite gehabt, dass wir abgedeckt haben und das dementsprechend ja auch verdient dann Europameister geworden.
Mhm. War das Kroatien-Spiel so ein bisschen das, was heißt das entscheidende Spiel? Entscheidend ist ab der Karo-Unternehmer alles. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Wenn ich zum Beispiel an die WM 2014 denke, dann würde ich sagen, so dieses komplett verrückte Match gegen Algerien, das bleibt einem da im Kopf irgendwie, weil das eigentlich gar nicht so lief, wie man dachte. Man hat es aber dann doch irgendwo gezogen. Und das war dann so ein bisschen dieser Game-Changer, würde man wahrscheinlich heute sagen. War das Kroatien-Spiel damals so dieses Entscheidende, wo man gesagt hat, okay, diese Gangart, die können wir jetzt auch noch, jetzt kann gar nichts mehr kommen?
Ja, das hat uns noch mehr zusammengeschweißt und nicht nur innerhalb der Mannschaft, sondern auch mit dem ganzen Staff, weil uns sind ja die Spieler da weggebrochen, sind ja doch dann einige auch verletzt, wo im Halbfinale dann nicht antreten konnten. Unsere physische Abteilung hat wirklich sensationell gearbeitet, wirklich herausragend gut geschaffen, aber das war, man hat so das Gefühl gehabt, das war auch für sie irgendwie, sind die so mitgetragen worden, ja, von dieser ganzen Atmosphäre, aber da bin ich voll bei dir, das du brauchst dieses, und ich kann mich nicht erinnern, dass mal eine Nation von A bis Z mal durchgeflogen ist, ja, wo nichts dabei war, wo brenzlig war, wo kritisch war. Jede Nation, die mal einen großen Titel gewonnen hat, ob es Europameisterschaft war oder Weltmeisterschaft, die haben dieses besagte eine Spiel, wo du das Quäntchen Glück eben auch brauchst, ja. Und das, wenn du dann ziehst, du da wahnsinnig viel rausziehst und dann nochmal den Tick mehr Überzeugung hast, jetzt noch den Tick mehr Selbstvertrauen dadurch bekommst, weil du eben dieses brutal schwierige Spiel dann eben auch für dich entschieden hast. Und das schweißt dann schon auch extrem zusammen.
Ja, glaube ich. Und es war bei dieser Europameisterschaft so, da gab es 4 Gruppen, Gruppe A, B, C und D. Deutschland in Gruppe C hat die Gruppe als Erster abschließen können mit 7 Punkten. Es gab ein 2-0 gegen Tschechien, es gab ein 3-0 gegen Russland und es gab ein 0-0 in Manchester gegen Italien. So. Zweiter ist die Mannschaft aus Tschechien geworden, die man ja hinterher im Endspiel wieder getroffen hat. Italien und Russland raus. Wahnsinn. Muss man sich mal vorstellen. In der Vorrunde Italien raus.
Cedric, ja. Ich war gesperrt. Im letzten Spiel gegen Italien war ich gesperrt. Hatte ich die zweite gelbe Karte und habe mir das auf der Tribüne angeschaut. Ich habe sowas Gutes, wie die Italiener an diesem Tag in meinem Leben noch nicht gesehen gehabt. Die haben Fußball 3000 gespielt. Du musst wissen, so Taktik, so Abläufe, so Spielzüge, die hast du da noch nicht so gesehen. Das war viel Instinktfußball, es war viel individuelle Qualität, aber dass wir da so so gewisse Dinge als kompakte Einheit gemacht haben, das war doch eher selten. Oder weil es eben jetzt gerade die Situation hergibt, haben wir es halt machen müssen. Aber was die Italiener da gespielt haben, das war unfassbar gut. Normalerweise hätten wir ausscheiden müssen. Die Italiener, glaube ich, hätten 4 oder 5 Tore Unterschied, wenn sie geschossen hätten, wären sie weitergekommen. Wir wären raus gewesen. Und an dem Tag war das definitiv möglich.
Ja, da hätte Tschechien aber gewinnen müssen gegen Russland.
Ja, genau.
Drei gespielt und das ist eben nicht passiert. Also das wäre auch eine ganz verrückte Geschichte. Der direkte Vergleich war entscheidend. Also Tschechien Zweiter mit 4 Punkten. Hat ein Torverhältnis von 5-6 in der Abschlusstabelle der Gruppe und Italien 3-3. Also von der Tordifferenz her waren die Tschechen mit -1 etwas schlechter als die Italiener bei +-0. So, beide hatten 4 Punkte, aber die Tschechen hatten zuvor am zweiten Spieltag die Italiener mit 2-1 bezwungen. Wie auch immer sie das gemacht haben sie aber gemacht. Die haben ja auch ein überragendes Turnier gespielt, sonst wären sie nicht ins Endspiel gekommen. Also die waren auch gut. Aber die Italiener, denen man eben viel zugetraut hat, die eben tollen Fußball gespielt haben, per se, wie du gerade sagtest, die sind dann eben raus, weil sie eben dieses Spiel gegen Tschechien verloren haben, gegen Deutschland 0-0. Gegen Russland haben sie zwar den Auftakt gewonnen mit 2-1, auch knapp, aber diese Konstellation, dieser direkte Vergleich war entscheidend und deswegen die Tschechen mit 4 Punkten Zweiter und die Italiener mit 4 Punkten trotz des besseren Torverhältnisses Dritter und raus.
Ja, siehst du mal. Also da bist du besser informiert wie ich, aber nichtsdestotrotz, was ich dann nochmal abschließend sagen möchte, das war sensationell, was sie gespielt haben und da hatten wir eben auch einfach das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Ich glaube, wir sind in dem Spiel 3-mal über die Mittellinie gekommen, das war's. Die haben uns so eingedreht und so eingeschnürt und Andi Köpke hat ein überragendes Spiel gemacht an dem Tag. Und da hatten wir auch das Quäntchen Glück auf unserer Seite, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Wie ich es ja schon erwähnt habe, das brauchst du im Turnier dann eben auch, aber die Italiener zur großen Bewunderung raus.
Ja, genau, weil Köpke eben auch einen Elfmeter gehalten hat gegen Zola und so weiter und so fort. Da kam vieles zusammen. Was interessant ist, in keiner der 4 Gruppen hat eine Mannschaft alles gewinnen können. Also in Gruppe A ist Gruppensieger geworden, ich habe es hier vor mir, England mit 7 Punkte, vor den Niederlanden 4 Punkte. Dann in Gruppe B Frankreich 7 Punkte, vor den Spaniern 5 Punkte. Gruppe C haben wir gerade gesprochen und Gruppe D Portugal 7 Punkte, Kroatien 6 Punkte. Also keiner hat 9 Punkte, keiner hat alle 3 Spiele in der Vorrunde für sich entscheiden können. Also schon irgendwie auch ein ausgeglichenes Niveau, wenn man das rein interpretieren möchte. Und dann ging es eben im Achtelfinale weiter. Dann kam es eben zu dem Spiel, was wir gerade schon besprochen haben. Deutschland-Kroatien 2-1 für Deutschland. Die anderen Viertelfinals, Achtelfinale gab es ja gar nicht. Ne? Muss man auch mal dazu sagen, ist ja mittlerweile alles etwas anders. Achtelfinale gab es damals gar nicht. Ging es direkt ins Viertelfinale nach dieser Gruppenphase England-Spanien, 4-2 für die Engländer nach Elfmeterschießen. Dann haben wir Frankreich-Niederlande, das waren 5-4 nach Elfmeterschießen für die Franzosen und Tschechien-Portugal 1-0 für die Tschechen. So, genau, wir können hier nochmal ganz kurz gucken aufs Viertelfinale. Also das war zunächst mal der Handelfmeter von Klinsmann, der zum 1-0 führte. Und dann, ich guck mal, ob ich hier noch zusammenkriege.
Matthias Sammer zum 2-1. Genau. Also Schucker Ausgleich und dann
Matthias Sammer 2-1. Ja.
2-1. Nach meiner Vorlage. Und das ist auch, ich war rechter Verteidiger und gehe mit nach vorne. Und dann kommt so ein Kroate vor mir und ich weiß nicht, ich hatte keinen Plan, was ich jetzt mache. Und renn den über den Haufen. Also das war ein ganz klares Foul von mir. Ich renn den wirklich über den Haufen. Der fällt hin, ich fall hin, ich stehe wieder auf. Der Ball liegt da, ich flank den Ball rein und der Matthias kommt da als Libero, also schon das, der rechte Innenverteidiger schlägt die Flanke und der Libero macht's Tor. Also taktisch gesehen eine einzige Katastrophe, aber es hat geholfen, dass wir 2-1 gewonnen haben. Und wie gesagt, es war eine unfassbare Metzgerei. Ich kann mich nur noch an Slaven Bilic erinnern. Den kennen wir ja alle oder kannten wir ja alle aus der Bundesliga vom Karlsruher SC. Den, wenn du in sein Gesicht geschaut hast, der hat irgendetwas gefressen, also der hatte irgendwie Rinderwahn oder irgendwie sowas hat der gehabt. Der war, das dachte, das ist ein Vollpsycho vor dir, ja. Also er war jetzt, wir wussten schon immer, das ist kein Kind von Traurigkeit, auch bei Karlsruhe nicht. Aber was er da gemacht hat, also das war unglaublich. Also der war wirklich wie wenn der auf Drogen war. Der hatte Augen, also sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Und trotzdem, im Nachhinein bin ich stolz, dass wir das Spiel dann trotzdem gezogen haben.
Ja, ich glaube, bei dem Turnier wollte gegen die Kroaten keiner gerne spielen. Und über diese Hürde seid ihr gesprungen, waren so ein paar Widrigkeiten auch dabei. Klinsmann, der hatte sich noch verletzt irgendwie vor der Pause, musste dann raus. Dann kam Steffen Freund für ihn. Also dann war die Statik auch so ein bisschen eine andere und ja, das führte aber eben dann dazu, dass ihr dann vielleicht auch deswegen als Truppe noch mal enger zusammen, dass Matthias Sammer dann noch mal mehr den Weg auch nach vorne gesucht hat, weil Klinsmann war ja nicht mehr da zum Tore schießen. Oder hat er das generell immer mal wieder gerne gemacht, dass er sich immer mal wieder vorne reingeschlichen hat?
Ja gut, der Matthias war ja ein begnadeter Mittelfeldspieler. Und ja. Er ist ja dann aus ich weiß nicht warum, in Dortmund ja zum Libero geworden. Ja?
Genau, also das hat man auch in Erinnerung irgendwie.
Genau, aber ist ja logisch, wenn du vorher im Mittelfeld warst, wo du dich immer mal wieder auch hast mit eingeschaltet, dass du das dann als Libero nicht gänzlich sein lässt, ist ja auch klar. Und vor allem, das war ja auch mit seiner Stärke. Durch das, dass er sich dann mit eingeschaltet hat, dadurch Überzahl zu erzeugen im Mittelfeld, das war natürlich schon auch bewusst so gemacht, gewollt so gemacht. Und das war schon sein Spiel. Und das brauchte er auch. Nur für uns hinten war das natürlich schon auch nicht ganz ohne, weil ja, wir waren natürlich ohne Absicherung.
Ja, ja, und dann kam es zum Halbfinale. Da haben die Tschechen die Franzosen geschlagen im Elfmeterschießen mit 6-5. Das war das eine. Und das andere war eben, England, Deutschland im Wembley-Stadion in London gab es da eben dieses legendäre Spiel. Da ging es ja schon recht früh los mit dem 1-0 nach 3 Minuten für die Engländer durch Alan Sheeran und dann der Ausgleich in der 16. Spielminute durch Stefan Kuntz. Und dann ging das so durch und dann ging es bis ins Elfmeterschießen. Und da hattet ihr die stärkeren Nerven. Kannst du gleich mal erzählen, wie du es erlebt hast, aber aus diesem Spiel heraus resultierte ja, glaube ich, dann auch das, wer hat es nochmal gesagt, irgendwie dieses Zitat von wegen, keine Ahnung, Fußball ist,
genau. Gary Lineker, ja.
Ich glaube, das war nach dem Spiel, meine ich.
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das nach dem Spiel war, weil er hat es ja nie geschafft. Er hatte damals auch im Viertelfinale bei der WM 90, haben sie ja auch im Elfmeterschießen dann verloren. Und dann kam der Spruch irgendwann zustande. Ja,
wie hast du es erlebt? Also in England gegen England?
Ja, also es fing an, dass ich erstmal wahnsinnig enttäuscht war von Wembley. Ja, dieser Mythos dieses Wembley-Stadions. Wir haben das Tag davor das Abschlusstraining dort gemacht und ich denke mir, hey, was ist denn das für eine alte Scheiße? Das geht ja gar nicht. Also furchtbar. Und am nächsten Tag beim Spiel, da immer, okay, jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Also der Ort war wirklich magisch. Also unglaublich, wenn die Zuschauer dann im Stadion waren, was das dann für ein Stadion war, das konnte man gar nicht erahnen, weil wie gesagt, es war so ein alter Kasten, da hatten wir modernere Stadien in Deutschland und wir waren ja davor in Manchester ein hochmodernes Stadion und da war ich so enttäuscht und dann am nächsten Tag denke ich mir, okay, Weltklasse, also wirklich magisch und überragend. Dann ist es eben so gewesen. Es war eine Standardsituation. Ich habe Alan Shearer gedeckt bei der Ecke und ich sag zum Thomas Helmer, pass auf, der Sheringham, der tut mich blocken. Ich kann dem nicht folgen, der blockt mich. Und dann sag, pass auf, du nimmst dann den ersten und ich nehme den zweiten. So, was macht? Sheringham blockt mich, Helmer bleibt stehen, der patscht das Ding zum 1-0 rein und ich sag mal, was hast du jetzt an der ganzen Geschichte nicht kapiert? Ja, also war ich ein bisschen sauer auf dem Helmes. Dann kann man ja Gott sei Dank den Ausgleich noch relativ schnell erzielen können. Und dann war das eines der schwierigsten Spiele, die ich je in meiner Karriere gespielt habe, weil nicht das Spiel so brutal anstrengend war oder die Engländer so überragend gut. Die waren gut, aber jetzt nicht überragend gut, dass ich da überhaupt nicht mithalten konnte, sondern ich habe nur dem Publikum zugehört, was sie singen. Die haben einen Song nach dem anderen da gestartet. Das war so sensationell. Football's Coming Home, das Lied von der Europameisterschaft, das hat die 90, 120 Minuten gesungen. Und ich konnte mich nicht aufs Spiel konzentrieren, weil ich immer nur denen Leute zugehört habe, was die jetzt da wieder singen. Es war so phänomenal, es war so außergewöhnlich. Und also das war für mich eines der schwierigsten Spiele, die ich je in meiner Karriere habe spielen müssen. Und aus besagten Gründen, nicht weil das Spiel so extrem schnell war oder anstrengend. Nee, das war alles in Ordnung. Nur ich konnte mich nicht konzentrieren, weil ich den Zuschauern einfach nur zugehört habe.
Und wie lief das überhaupt? War von vornherein klar, wenn es dazu kommt, schießt zuerst der, dann der, dann der, dann der?
Also du hast ja immer die Freiwilligen gehabt. Ja? Also das war ja, die ersten 5 war ja nie ein Problem, weil viele einfach da unglaublich großen Spaß hatten, das zu machen. Cedric, du hast mich für alles haben können. Nur das Einzige, was ich überhaupt keinen Bock hatte, war Elfmeterschießen. Da bin ich so eine Schissbuchse, das kannst du dir nicht vorstellen. Und glaub es mir, du konntest mich für alles da haben, was in dem Spiel stattfindet. Ich war definitiv keiner, der Angst hatte. Aber beim Elfmeterschießen war ich raus. Und gut, die ersten 5 waren relativ schnell gefunden. Andi Köppe, so viel ich weiß, nein, wusste er nicht so richtig. Das war damals noch nicht so wie heute, dass du so viele Daten hattest. Und englischer Fußball hast du ja kaum in Deutschland gesehen. Immer mal wieder so ein paar Ausschnitte, aber das war's. Und dann kam Berti Vogt. Und Marco Bode stand neben mir. Und dann sagt er, also Markus, du klärst es mit Marco ab, du bist 7 oder 8. Dann hat Gott sei Dank Marco Bode nicht zugehört gehabt. Er dreht sich um zu mir und sagt, was hat er gesagt? Er sagt, du bist 7. Also, dass ich nochmal, Gott sei Dank, einen vor mir habe, falls es dann doch zum, oder die Chance ist einfach da, dass ich dann nicht mehr drankomme. Und Gott sei Dank war es auch so. Mir tut der Gareth Southgate bis heute leid, weil, wie gesagt, du hast ja auch bei ihm gemerkt, er hatte maximal Angst im Fuß. Der ist ohne Überzeugung an die ganze Sache rangegangen. Genauso wäre ich auch da rangegangen, ja, weil ich hätte mir auch in die Hosen geschissen. Und glaub es mir, wenn du da mal in so einem Spiel bist, das Tor ist gefühlt ein auf einen Meter. Also du sagst, wie soll ich jetzt da den Ball unterbringen? Das wird so klein, weil die Verantwortung natürlich so exorbitant hoch ist. Und von meiner Seite immer größten Respekt an alle, die da freiwillig hingehen. Ich bin da definitiv raus. Mhm.
Ja, und dann, genau, war es eben Southgate. Köpke hat gehalten, Müller der letzte Schütze, der hat getroffen und damit war der dann im Finale. Wie hast du das erlebt? Ich meine, Müller hat ja dann auch noch so ein bisschen, ne, diese Jubelgeste, diese Positionierung da auch von dem englischen Publikum, so ein bisschen provokant, natürlich auch bewusst provokant. Das war auch das Bild, was an den am nächsten Tag in den Zeitungen war oder auf den Titelseiten. Wie hast du das im Nachgang erlebt? War da viel Hass, der euch entgegenkam? War da so ein bisschen auch Spießrutenlauf oder hat sich das dann gelegt? Oder wie hast du das in England? Ich meine, es gab ja noch das Finale zu spielen, aber den Gastgeber rauszukegeln und dann auch auf die Art, das ist ja schon auch irgendwie was ganz Spezielles.
Nein, ein unglaublich faires und tolles Publikum, muss ich wirklich sagen, die das anerkannt haben, dass wir da uns auch nicht den Schneid abkaufen lassen, dass wir dagegen gehalten hatten. Also das die Engländer, glaub es mir, die haben schon Ahnung von Fußball. Also die schauen anders wie bei uns. Das ist auch viel Wertschätzung mit dabei. Die sehen, okay, die haben auch alles gegeben, und dann kriegst du dann auch den Applaus von ihnen, ja. Das hat mir immer wahnsinnig imponiert in England, ja. Die sehr sachkundig da an der Sache dran sind, klar, auch emotional, aber eben schon auch sehen, hey, da ist eine Truppe, die gibt Gas, und das tun die wertschätzen, ja. Und das wollen sie eben auch sehen, das wollen sie auch vor allen Dingen von ihrer Mannschaft sehen, und das haben sie eben auch gesehen, die haben gesehen, okay, so kannst du halt ausscheiden. Das ist maximal Pech. Du hast eine tolle Leistung abgeliefert. Du hattest die Deutschen am Rande einer Niederlage. Und du warst so knapp davor. Und dann brauchst du das Quäntchen Glück und das war nicht auf deiner Seite. Deswegen waren die da sehr, sehr top zu ihrer Mannschaft, aber eben auch sehr respektvoll uns gegenüber. Und da gab es keinen Hass oder irgendwie so, dass dann irgendwie, wenn wir mit dem Bus dann weggefahren sind, dass dann noch irgendwelche Flaschen uns hinterher geflogen wären. Das war definitiv nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Also wie gesagt, sehr viel Respekt, was wir da entgegengebracht bekamen.
Stark. Das ist stark. So, und dann kam es zum Finale, 30. Juni 96, Wembley Stadion wieder. Und 73.000 Zuschauer waren da, 73.611. Der Schiedsrichter kam aus Italien und die gegnerische Mannschaft, das waren die Tschechen, die eben auch ein überragendes Turnier gespielt haben und die dann im Finale auch in Führung gegangen sind. In der 59. Minute Patrick Berger mit dem Foul-Elfmeter. Und da passierte Folgendes, dann kam in der 69. Minute für Mehmet Scholl Oliver Bierhoff und der hat dann 4 Minuten nach seiner Einwechslung, haben wahrscheinlich auch nicht mehr alle auf dem Schirm, 4 Minuten nach seiner Einwechslung hat der dann in der 73. das 1-1 gemacht. Und dann gab es ja damals die Regel Verlängerung, Golden Goal, also ne, das erste Tor ist gleich Spielende. Und ja, dieses Golden Goal, dieses 2:1 hat er in der 95. gemacht. Also 5 Minuten Verlängerung und dann wart ihr Europameister durch eben dieses Golden Goal von Oliver Bierhoff. Doppeltorschütze. Was hat ihn so gut gemacht? Also das war ja so sein Jahr auch, ne?
Ja, also du musst wissen, bis dahin hat er nicht eine Minute gespielt. Das war wirklich die letzte Trumpfkarte. Also es war ja auch keiner mehr draußen gesessen. Es waren ja auch alle wahnsinnig viele Verletzte am Start. Und wir hatten ja, glaube ich, gar keinen Offensivspieler mehr. Ja. Und der Berti Fuchs hat so quasi so, oh, jetzt muss ich den Olli bringen. Also der war nicht so auf dem Schirm. Der war eigentlich dabei, dass du musst ja 22 Spieler mitnehmen. So, den nehme ich halt mit, weil ich eigentlich lasse ich den nicht spielen. Und der ist trotzdem, der bringt sich ein, ist ein Top-Charakter und macht gute Stimmung. Ja? Also der war eigentlich nicht vorgesehen, dass er spielt. Ja? Und dann kommt er da rein und macht die 2 Buden. Es war natürlich Weltklasse. Aber du musst halt auch wissen, wie schwierig dieses Spiel für uns war. Weil das emotionale Highlight hatten wir ja gegen England. Das war die große Nation, in ihrem Land, sie durchs Elfmeterschießen schlagen. Boah, das war eine riesen emotionale Geschichte. Und die Tschechen hatten wir ja schon relativ sicher in der Gruppenphase 2:0 geschlagen. Und es war klar, dass wir gewinnen. Und so einfach war es halt dann doch nicht, weil die Tschechen, wie du ja richtig sagst, die waren ja auch top besetzt, ja. Mit Pavel Nedved zum Beispiel, Patrick Berger, hast du gesagt, Vladimir Smitsja, der dann zu Liverpool wechselte, ein Poborski, der zu Manchester United wechselte. Also da waren richtig gute Kicker mit dabei. Und das war wahrlich nicht einfach für uns. Und das war ein riesen Kraftakt. Und Gott sei Dank hatte Berti Vogts da den richtigen Einfall, dann eben den Olli da vorne reinzuschmeißen. Und ja, und der Olli war im Kopfballspiel Weltklasse. Also wirklich Kopfballspiel sensationell. Fußballerisch ja, war okay, aber jetzt kein Brüller. Das war für ihn so, habe ich so das Gefühl gehabt, so ein bisschen der Dosenöffner. Ja, ist ja dann wirklich auch richtig in Italien abgegangen, hat dann wirklich tolle Saisons gespielt, ist Torschützenkönig geworden in Italien. Also er hat dann richtig einen tollen Schub dadurch eben auch bekommen. Aber die Initialzündung, hatte ich so das Gefühl, war eben durch die 2 Tore bei der Europameisterschaft. Ja, da hat es bei ihm irgendwas im Knoten geplatzt, wo du einfach dann gesehen hast, der Junge, der hat richtig, richtig viel Potenzial.
Ja. Irre Geschichte auch, weil das hatte auch nicht jeder wahrscheinlich so auf dem Schirm. Ich jetzt auch nicht, dass er tatsächlich bis dato gar keine Minute gespielt hat, eigentlich als Reservespieler mit dabei war. Und dann war das eben sein Tag, hat Deutschland da zum EM-Titel geschossen. Irre Geschichte. Ja, und dann eben dieses Golden Goal, das gab's ja vorher noch nicht. Hat in dem Moment wirklich auch jeder gecheckt, das war's jetzt, wir haben das Ding gewonnen, oder war das noch nicht so richtig drin in den Köpfen? Wahrscheinlich in der Theorie wusste es jeder, aber in der Praxis, denke ich mal, hat sich's vielleicht für den einen oder anderen dann doch komisch angefühlt, dass jetzt gar kein Wiederanpfiff mehr erfolgte.
Doch, wir wussten's, und du hast es ja auch an der Reaktion gesehen, der Olli Bierhoff ist ja sofort zu den Fans gelaufen, Trikot ausgezogen, alle hinterher, und da war eigentlich jedem klar, das Ding ist jetzt aus, wir sind Europameister. Ja? Und das große Glück, das ich hatte, das gab es ja genau zweimal, dieses Golden Goal. Ja. Das war einmal Europameisterschaft 96 und einmal UEFA Cup, also Euroleague 2001, als wir mit Liverpool gegen Alaves gespielt haben und uns 5:4 im Golden Goal gewonnen haben, aber da haben sie es ein bisschen abgemildert und du hast dann diese Halbzeit noch zu Ende gespielt. Also völliger Quatsch eigentlich von der Logik her, aber und vor allem wir haben in der 120. haben wir das Tor geschossen und also wir mussten dann die 2 oder 3 Minuten noch zu Ende spielen. Aber ich bin einer der wenigen, die das Ding zweimal gewonnen hat.
Ja, irre.
Glaub es mir, Cedric. Das magst du nicht erleben. Ey. Also das war für die Tschechen schon echt brutal, dass du dann keine Chance hast zu reagieren. Nochmal, du kannst natürlich auch in der letzten Minute ein Tor bekommen, wo du nicht mehr reagieren kannst. Das ist klar. Aber das fühlt sich dann nicht so beschissen an wie ey, du machst einen Fehler und der Torwart, der Kuba, hat ja einen Fehler begangen und du hast keine Chance mehr, es zu reparieren. Ah, das ist ja schon echt brutal.
Ja, zumal, wenn ich mich da richtig erinnere, die erste große Chance in der Verlängerung, die hatten die Tschechen durch Smitsas. Und Köpke hat gehalten, ansonsten hätte er verwandelt, wären die Tschechen Europameister per Golden Goal geworden. Oder hast du das noch irgendwie präsent?
Nein, habe ich nicht mehr.
Ich meine, so wär's gewesen. Deswegen selbst das war irgendwie, also da standen die Sterne günstig. Ihr habt das Ding erzwungen natürlich, absolut verdient, Europameister geworden. Aber du hast ja selber gesagt, dass das Quäntchen Glück gehört eben auch dazu. Und die Tschechen hatten auch ihre Chance, das Golden Goal zu erzielen. Das Historische haben sie aber dann nicht gemacht. Köpke hat da gehalten, sensationell. Und dann in der 95. eben Bierhoff mit dem entscheidenden Tor. So müsste es gewesen sein. Und ja, dann wurdet ihr da geadelt. Die Queen, die da auch persönlich gratulierte, auch das sind natürlich Bilder, die gingen um die Welt. Danach Erinnerungen dran? Oder ist es in dem Moment völlig egal, wer da einem die Hand schüttelt oder den Pokal gibt? Ist man da so im Rausch, dass das eigentlich überhaupt nicht mehr interessiert? Oder nimmt man das noch wahr?
Also wir haben ja vor dem Spiel, Jürgen Klinsmann hat praktisch der Queen alle 11 Spieler, die da von Anfang an gestartet sind, hat er vorgestellt. Ja.
Genau. Und
ich habe diesen Firlefanz, mir ist der immer so auf den Sack gegangen. Ich will einfach nur kriegen, warum muss ich jetzt da der Queen, was habe ich denn mit der zu tun? Warum muss ich jetzt der da Hand schütteln? Weißt du, das ging mir so völlig auf den Sack. Ja. Jetzt im Nachhinein, ja, habe ich wieder das Bild gesehen, wo ich hier gehört, da ist natürlich dann schon cool, ne, dass ich sagen kann, ich habe der Queen mal die Hand geschüttelt. Also im Nachhinein sage ich, es ist cool. Aber in dem Moment, mir geht ja auch immer diese Shows davor, mir geht das so auf den Zeiger, weil ich will Fußball spielen. Ne? Ich will diesen Firlefanz nicht. Ich brauche keine Halbzeitshow. Ich brauche auch vor dem Spiel nicht diese Show. Mir geht das auf den Sack, ja. Jetzt wo du bei der Club-WM, was da musst du eine halbe Stunde gefühlt früher in die Umkleidekabine rein, weil da irgendwas aufgeführt wird. Und das bringt dich aus dem Rhythmus, weil du das nicht gewohnt bist. Und das nervt.
Ja. Kann ich total nachvollziehen. War aber auch echt eine spannende EM, auch die Charaktere total cool. Also wer da alles für Deutschland auflief, also Matthias Sammer hast du schon geadelt, Dieter Eils zum Beispiel.
Oh, Ostfriesen allemal.
Ja,
überragend. Haut er ein überragendes Turnier gespielt. Also wirklich ein unfassbar wichtiger Spieler für uns.
Ja. Aber deine eigene Leistung, ich meine, man spricht jetzt nicht so gerne vielleicht über sich, könnte ich verstehen, aber das war auch schon, also ich glaube, viel besser hättest du die EM auch nicht spielen können, ne?
Und vor allen Dingen, es war ja bei mir genauso eigentlich geplant wie bei Oli Bierhoff. Eigentlich hätte ich da gar nicht spielen sollen. Ne? Ich war halt mit dabei, ich war ja mit der Jüngste. Oder sogar der Jüngste. Ich glaube, Rene Schneider ist noch ein bisschen jünger wie ich, aber ich war der Zweitjüngste. Und ich sag noch zum Olli Reck, ey komm, wir setzen uns ganz da oben hin, weil wir zwei spielen überhaupt keine Rolle. Und dann passiert am Jürgen Kohler nach einer Viertelstunde eben, dass er sich so schwer verletzt, dass er nicht mehr weiterspielen kann. Und ich bin dann für ihn reingekommen. Und ja, das habe ich dann schon gut hinbekommen, ja, dass ich da eben zumindest so spiele, dass ich nicht abfalle und meinen Teil dazu beitrage, dass das Ganze erfolgreich wird.
Wie jung warst du da?
Ich war 23, ja, das war damals, das war sehr jung, also die anderen waren ja alle im besten Fußballalter und der René Schneider und meine Wenigkeit, wir waren die einzigen zwei mit 23 und der Rest, wo ging es dann bei 25 aufwärts, ging es dann los.
Genau, da hast du beim FC Bayern gespielt zu der Zeit und hattest natürlich auch da eine erfolgreiche Phase als Clubfußballer, aber eben dann mit der EM. Das ist natürlich irgendwie was, ich meine, gut, klar, man kann sagen, WM ist vielleicht noch ein Ticken größer, aber ansonsten ist das so schon auch der zweitbedeutendste Titel auf der Fußballwelt, würde ich fast sagen, weil ich die Europameisterschaft dann doch nochmal höher einschätze als zum Beispiel den gleichen Wettbewerb in Südamerika.
Ja, wobei, also ich weil du brauchst 6 gute Wochen, ja? Wenn du die hast, dann kannst das werden, ne? Und also für mich war der Vereinsfußball und diese Titel waren eigentlich ehrlicher wie jetzt in Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Natürlich, wenn du für dein Land sowas gewinnst, dann machst du dich ein Stück weit, kommst in die Geschichtsbücher rein. Aber ich fand die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokalsieg oder Champions League, fand ich einfach viel cooler und auch bedeutender, weil die viel schwieriger zu erreichen sind. Und deswegen, wenn du mal 6 gute Wochen hast, dann kannst du das Ding da ziehen. Und das war bei uns so, wobei wir schon ja auch Qualität hatten. Das war jetzt nicht so, dass wir keine Qualität hatten. Aber du hast gesehen, bei dem Turnier hätten noch vier andere das gewinnen können. Ja, du brauchst halt auch das Quäntchen Glück. Du hast ja vorher richtig das aufgezählt, wie viele Elfmeterschießen da mit dabei waren, wo du dich durchgesetzt hast. Also da hättest du ja auch uns treffen können. Du hast ein tolles Spiel gemacht und verlierst im Elfmeterschießen. Also es ist ja alles möglich. Und deswegen ist natürlich im Nachhinein, bist du stolz auch drauf, dass du da mit dabei warst, aber ich kann den jetzt nicht über die Meisterschaften stellen oder DFB-Pokalsiege stellen, weil das ist schon auch ein langer Weg, wo du da gehst und wo ich eigentlich schwieriger finde, wie jetzt Europameister zu werden.
Okay, auch ein gutes Schlusswort zu dieser Nummer. Das war mal so ein kurzer Rückblick. Jetzt haben wir doch eine Halbzeit voll, 45 Minuten. Und ich glaube, damit war es auch heute wieder eine illustre Folge. Und damit wünsche ich euch, liebe Zuhörer, ganz, ganz viel Spaß. Letztes Wort noch zu deinen kommenden Tagen. Markus, du bist unterwegs, ne? Du sitzt fast auf gepackten Koffern.
Oh ja. Ein Lebenstraum geht in Erfüllung. Ich werde am Mittwoch nach Wacken fahren mit meiner ältesten Tochter, ihrem Freund, noch zwei Freunde von mir. Also ich habe auch ein bisschen Angst, weil da sind ein paar harte Socken mit dabei, so ein paar Slambilis habe ich da mit dabei. Und ich darf zwei Tage in Wacken auflegen. Ja, ich bin am Mittwoch, am 30. in der Wet Stage, wo ich auflege, und am Donnerstag dann in der Headbanger Stage, wo ich auflegen darf. Also großartig, und dann bleiben wir eben noch bis Sonntag und so richtig mit Camper und Zelt und also wirklich, wo ich sage, also puh, dass ich das mit 53 nochmal mache, das hätte ich auch nicht geglaubt, aber ich glaube, Wacken, das muss man so machen. Da kann man nicht in ein Hotel gehen oder irgendwie sowas, sondern da muss man es, wenn, dann macht man es richtig.
Wenn, dann richtig. Ja, ich hoffe echt, dass ihr da passables Wetter habt. Also ich glaube, so ein bisschen regnet es ja immer, aber dass sich das in Grenzen hält.
Also Schwimmflügel sind eingepackt, Luftmatratze, also das gehört, glaube ich, zu Wacken auch mit dazu. Mein Schwiegersohn hat schon Gummistiefel gekauft, die kommen morgen, dann gehen wir halt mit Gummistiefel da auf über das Feld drüber und lachen uns kaputt.
Wahnsinn. Wie viele Tage seid ihr da?
Vom Mittwoch bis Sonntag.
Okay.
Vom 30. Ja, bis zum 3. Da
geht's schon mal.
Das wird hart. Das geht ja an die Substanz.
Kann man das irgendwo, wird das live übertragen oder sowas? Für alle, die jetzt keine
Ich bin mir nicht sicher, ob es auf Telekom sogar übertragen wird.
Okay. Also da könnt ihr vielleicht mal reingucken, reinhören, reingucken. Ist spannend. Also ich finde es irre. Ich werde dich natürlich in der nächsten Folge so ein bisschen dazu befragen. Es ist nicht so ganz das, was ich jetzt privat höre, wenn ich Auto fahre. Das gebe ich gerne zu, aber das ist ja völlig egal. Es geht ja darum, dass man diese Passion hat, so diesen Spirit irgendwie fühlt, dass genau das jetzt einfach angesagt ist, dass man die Musik spielen möchte, und ob es jetzt so ein bisschen heftiger ist oder ein bisschen softer, mein Gott, Geschmäcker sind unterschiedlich, aber im Auftrag der Musik für eine gute Sache unterwegs, weil ich glaube, das sind ja nur Leute, die einfach nur Spaß am Leben haben. Das ist ja an sich schon eine ganz, ganz feine Geschichte. Also da unglaublich viel Spaß dir und deinen Mitstreitern.
Vielen lieben Dank.
Lass dich nicht unter den Tisch trinken.
Nein, das mache ich nicht, ich bin stabil.
Sehr gut. Und komm wohlbehalten wieder. Super, super, super.
Das
komm wohlbehalten
ich.
Wieder. Und euch, ihr Lieben, eine tolle Woche. Gerne bis zum nächsten Mal. Behaltet eure gute Laune und eure Gesundheit. Und hört gerne wieder rein.
Habt eine tolle Woche. Bis nächsten Montag. Ciao.